Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir heute. Ja, man sieht, dass die Reihen ein bisschen luftiger sind. Das ist die Ferienzeit und heute Morgen mache ich auch weiter mit einer Predigt über Jona, über das Buch Jona. Und Jona war ja selbst auch viel auf Reisen. Also passt das eigentlich auch ganz gut heute Morgen. Ja, um zusammenzufassen nochmal, für die, die vielleicht nicht da waren, in der letzten Predigt, wo ich über Jona gepredigt habe, das war nämlich im April, ist schon ein bisschen her, nochmal ganz kurz will ich das zusammenfassen. Und zwar war es so, dass zu der Zeit, wo Jona gelebt hat, circa 750 vor Christus, dass das Assyrische Reich ja ein Großreich war, dass es sich ausgedehnt hat vom Persischen Golf bis zum Mittelmeerraum. Aber in der Zeit, wo Jona gelebt hat, war tatsächlich eine Zeit, wo Frieden war. Also eine Seltenheit und eine Einmaligkeit auch in der Zeit des Assyrischen Reiches. Und in dieser Zeit erhält Jona von Gott den Auftrag, geh nach Ninive und sag ihnen, dass sie falsch sind, dass sie böse sind. Und ja, da hat sich Jona geweigert. Es lässt sehr stark vermuten, dass er nicht einverstanden war, dass diese bösen Menschen, die durch Brutalität und Gewalt zu so viel Macht gekommen sind, errettet werden. Das wollte er nicht. Und deswegen macht er sich ganz bewusst auf die Reise ans Ende der Welt. Er verlässt das bergige Gebiet von Galiläa, macht sich auf zu Jaffet und Jaffo. Und dort angekommen, sucht er ein Schiff. Er begibt sich da aufs Meer, legt sich zum Schlafen, obwohl es ganz schlimmer Sturm draußen ist. Und da geht es jetzt weiter. Jetzt lesen wir ab Vers 6 weiter. Einmal die Folien einblenden, die erste. Ab Vers 6 lesen wir weiter. Und zwar das Buch Jona, Kapitel 1, die Verse 6 bis 16. Eine Folie bitte zurück. Das ist nicht die erste. Danke. Ja, also wer mitlesen möchte, das Jona Kapitel 1, die Verse 6 bis 16. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Es geht weiter. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Und sie sprachen, da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Ja, wir sehen in diesen Versen, geht es genauso bildlich weiter wie in den Versen davor, in den fünf. Zuerst war Jona hartherzig, er hat nicht mehr auf Gott hören wollen, Gott konnte ihn kaum erreichen. weil er so sein Herz verhärtet hat. Und die Menschen, die haben geschrien vor Angst. Das waren erfahrene Seemänner, hatte ich letztes Mal gesagt, denn sie kamen aus Tarsis, aus Spanien. Das war so der entfernteste Punkt zu Jaffe. Und trotz der Erfahrung hatten sie Angst. Sie waren wie kleine Kinder in Not. Sie haben gehofft, dass ihr Gott oder ihre Götter ihnen helfen. Und dem war aber nicht so. Deswegen kam dieser verzweifelte Versuch von diesem Schiffskapitän, man könnte auch sagen Schiffsbesitzer, selbst den Gast, von dem er wusste, der unten ist, in der Kabine, und ging nach unten, stellte Jona jetzt zur Rede, in der Hoffnung, dass er doch einen Gott hat, der gerade nicht schläft, der gerade zuhört vielleicht. Ja, früher war das ja so, die Menschen mussten laut schreien, damit ihr Gott aufwacht. So haben sie wirklich geglaubt. Und ja, es zeigt einfach nur diese verzweifelte Situation, in der sich diese Menschen befanden. Was ich spannend finde, ist, dass die Menschen damals wirklich, wenn irgendeine Situation war, es sei denn, es hat draußen geblitzt, es irgendein schlimmes Unglück ist passiert, dann deuteten sie immer auf Gott, dieses Unglück. Also irgendein Mensch hat sich versündigt und dadurch straft ihr Gott jetzt sie. Und so war das auch in dieser Situation, so haben diese Menschen das empfunden. Und das hat sich ein bisschen geändert. Heutzutage sagen wir ja, die Wissenschaft erklärt das Phänomen des Blitzens und des Donners und ja, die Wellen werden durch den Wind verursacht. Also heute würde man das wissenschaftlich erklären, aber in der Not sehen wir doch, wie Menschen, die hochgebildet sind, tatsächlich hoffen, dass es einen Gott gibt, dass es jemanden gibt, der sie noch aus dieser schlimmen Situation retten kann. So war das auch damals. Also die Menschen haben sich zwar geändert, aber in der Notsituation suchen sie immer noch Gott auf. Ja, um sich nicht zu versündigen, um keine Fehler zu machen, um möglichst von ihren Göttern, an denen sie glaubten, oder von dem Gott, an den sie glaubten, verschont zu bleiben, haben sie einen sehr guten Vorgang gewählt in ihren Augen. Und zwar, sie haben, wir lesen in Vers 7, Losgeworfen. Und das Losewerfen war im Mittelmeerraum damals ein sehr verbreiteter Brauch und eine Möglichkeit, wie man ein unparteiisches Ergebnis erzählen kann, wie man etwas erzählt, ohne dass da manipuliert wurde. Und so entscheiden sie sich um diese Möglichkeit, damit sie nicht den Zorn eines Gottes auf sich ziehen, wählen sie die Möglichkeit des Losewerfens. Auch wenn Israel Losewerfen auch benutzt hat, war es dennoch ein heidnischer Brauch. Und Gott hat diesen Brauch genutzt. Er hat, auch wenn er falsch ist, weil er Gott ja ausschließt, ist der Glauben ans Glück, er hat ihn gebraucht und hat Jona in diese Bedrängnis geführt, wo er zur Rede gestellt wird von der versammelten Mannschaft dort. Und wir lesen, dass das Los auf Jona fällt. Und sie fragen ihn aus, sie wollen wissen, was denn jetzt Sache ist. Wieso trifft sie der Zorn des Gottes? Oder wieso hat der Los Jona erwählt? Und Jona gesteht ihnen, was er getan hat, aber was er auch macht, was ich sehr spannend finde, hier im Vers 9 ist, und den möchte ich auch einmal vorlesen, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, der den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jona bezeugt hier Gott und auch Gottes Größe, seine Vollmacht, und er sagt auch, ich fürchte Gott. Und man könnte meinen, das widerspricht doch seinem Ungehorsam. Er ist ja auf der Flucht, er hat ja Gott Nein gesagt und er will den Auftrag nicht ausführen. Und jetzt begibt er sich auf das Schiff, ist in Seenot und da auf einmal fällt ihm ein, ja, ich habe ja Angst vor Gott, ich fürchte Gott, ich respektiere ihn. Aber dennoch denke ich, dass das völlig normal ist. Jona ist in dem Fall der typisch fromme Christ, sage ich mal. Er ist natürlich noch kein Christ, er glaubt an Gott. Aber Das ist so eine gute Parallele zu uns. Wir sind auch sehr oft fromm. Und Jona war auch fromm. Er hat Gott bezeugt und er hat das auch gemeint. Er glaubt an Gott. Es erinnert auch sehr stark an das Glaubensbekenntnis der Israeliten, was in Mose steht. Also die Menschen haben ihren Verdacht bestätigt bekommen durch Jona. Sie haben erfahren, oh, tatsächlich, wir haben es zwar vermutet, aber jetzt sagt dieser Mann das. Gott ist auf uns böse. Er schickt uns diesen Sturm. Er tötet uns, weil Jona gesündigt hat, weil Jona letztendlich nicht Gottes Befehl befolgt hat, sondern er wollte selbst regieren, er wollte selbst entscheiden in diesem Moment, was richtig und was falsch ist. Er wollte nicht auf Gott hören, obwohl doch Gott sicherlich die höhere Moral hat als Jona. Ja, aber dennoch finde ich es beachtlich hier, dass die Seemänner Jona nicht einfach über Bord werfen oder auch davor ihn nicht verdächtigt haben, da er fest schlief, sozusagen lebensmüde war auch. Sie haben wirklich sich zurückgehalten, damit sie den Zorn der Götter nicht auf sich ziehen. Sie hatten Angst, diese Seemänner. Genau. Und dann ist es so passiert, dass Jona diesen Vorschlag macht, als er gefragt wird, nochmal vorsichtig, was sollen wir denn machen? Sie wollten wirklich sich nicht verschuldigen. Und er antwortet ihnen und sagt, ja, schmeißt mich über Bord, tötet mich sozusagen. Das war nämlich nichts anderes, weil der Wellengang, wenn das Schiff zerbricht, ist zu stark, als dass ein Mensch da paddelnd überleben kann. Er wusste, dass er dann stirbt und er war damit einverstanden. Er war bereit, den Preis des Lebens zu bezahlen. Er war bereit zu sterben für das, was er getan hat, für sein Ungehorsam. Wir lesen ja auch, dass er dazu gestanden hat. Sie wussten es, denn er hatte es ihnen erzählt, dass er floh vor dem Angesicht des Herrn. Das heißt, Jona hatte schon ein wenig das auch bereut. Er wusste, dass diese Situation und dass diese Menschen unschuldig sind und er das alles auf sich gezogen hat. Und deswegen findet er das auch in Ordnung, wenn er den Preis bezahlen muss. Und die Menschen damals wussten genau, dass Sünde nicht einfach weggeschaut wird und dann ist sie vergangen, sondern es musste Gerechtigkeit geschehen. Es musste, der Sünde Lohn ist der Tod, heißt es in der Bibel. Und so auch hier, das wusste Jona, er war ja ein Prophet, er kannte Gott. Er war ein gläubiger Mensch, der genau wusste, was die Konsequenz von Ungehorsam ist. Ja, und so erzählte er ihnen diesen Vorschlag, werft mich ins Meer. Aber der Vorschlag endet nicht da. Im Vers 12 im zweiten Teil, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist und davor noch, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Ich finde das interessant und verblüffend, das kann man schnell überlesen, aber Jona prophezeit hier. Er ist ja Prophet und er prophezeit an dieser Stelle. Er wusste es ja nicht, dass dieser Sturm von sich aus, wusste er das nicht, dass dieser Sturm aufhören würde, sobald er ins Meer geschmissen wird, sobald er sterben würde, sondern es war eine Prophezeiung. Gott hat wieder durch ihn gewirkt. Und das zeigt mir einfach nur, er war Gott zwar ungehorsam, aber er hatte eine starke Verbindung zu Gott. Er kannte Gott sehr gut. Er wusste, wer Gott war und wie Gott wirkt. Und durch dieses Unwetter, durch dieses schlimme Unwetter, konnte Gott auch wirken. Er konnte diesen Menschen, diesen Seemännern sich ein Stück weit offenbaren und sein Wesen zeigen, dass er treu ist und dass er gnädig auch ist und Gefallen hat an Vergebung, wenn wirklich Reue da ist. Und diese Prophezeiung hat sich auch erfüllt. Die Seemänner, die warfen Jona ins Meer, nachdem sie einen Versuch gestartet hatten, mit eigener Kraft sich zu erretten, was niemals funktioniert. Wir Menschen, wir können machen, was wir wollen. Wenn Gott nicht Gelingen schenkt, dann wird das nicht gelingen. Und so war das auch in diesem Fall. Sie haben mit aller Kraft versucht, sich zu retten, aber das hat nichts gebracht. Wir sind auf den Herrn angewiesen und das auch wusste Jona. Deswegen hat er direkt den Vorschlag gemacht, werft mich ins mehr. Er hätte natürlich auch sagen können, an sein Leben hängen können und sagen können, wir müssen jetzt alles dran setzen, los, lasst uns rudern zusammen. Das hat er aber nicht getan. Er schlägt vor, dass sie ihn umbringen, dass sie ihn ins Meer schmeißen. Doch auch wenn Jona an diesen sicheren Tod geglaubt hat, dass er bezahlen muss jetzt für sein Fehlverhalten, für seine Sünden, hat Gott Gnade erlassen. Und er hat anders gewirkt, als Jona es erwartet hat. Ja, die Männer haben sich vorsichtig nochmal geäußert, haben Gott angesprochen und haben ihm gesagt, Herr, mach, dass diese Schuld, dass er stirbt, nicht auf uns fällt, denn du machst, was du willst. Und wir sehen einfach diese Ehrfurcht, die die Menschen damals hatten. Das ist was Besonderes, finde ich, in dieser Geschichte auch. Also die Heiden scheiden in dieser Geschichte sehr, sehr gut ab, muss man sagen. Und letztendlich, Jona fällt ins Wasser und die Männer sind verblüfft, denn diese Prophezeiung erfüllt sich. Sie legen Gelübde ab und bringen dem Herrn Schlachtopfer. Natürlich ist das keine Errettung dieser Männer, dass sie jetzt ewiges Leben haben, dass sie Kinder Gottes sind, aber dennoch haben sie erkannt, dass das Gott ist. Und dann wird es spannend. Dann passiert etwas Ungewöhnliches und Einmaliges auch in der Bibel. Und dazu habe ich uns eine Folie mitgebracht. Und zwar, ich habe mir Gedanken gemacht, zunächst einmal im Mittelmeer, welche Fische denn in Frage kommen könnten, die einen Menschen verschlingen können und den Magen haben, wo ein Mensch wirklich reinpasst. Viele sagen ja, damit ist nicht ein Fisch gemeint, da spricht die Bibel poetisch, aber dagegen sprechen vier Kapitel, die historisch genaue und akribische Hinweise geben. Also das ist ganz sicher ein Fisch gewesen. Das Wort Fisch, man könnte meinen, hier sind ja auch Wale abgebildet, passt ja nicht. Wale sind ja Säugetiere, die müssen Luft holen, die haben keine Kiemen. Das heißt, das passt nicht, da kann kein Wal in Frage kommen. Aber dem ist nicht so, denn das aramäische Wort Fisch bedeutet Meeresbewohner. Das heißt, da sind alle Fische und Säugetiere mit einbeschlossen. Und einfach, damit wir uns das besser vorstellen, habe ich uns mal diese Folie mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man die erkennt. Ganz oben links seht ihr einen Taucher mit einer Größe von 1,65 Meter. Warum 1,65 Meter? Weil damals die Menschen 750 vor Christus diese Durchschnittsgröße tatsächlich hatten. Das haben Archäologen über viele Skelettfunde nachweisen können. Darunter befindet sich der weiße Hai mit 5 Metern. Das ist so die Durchschnittsgröße. Gibt auch größere Exemplare, aber es ist selten. Der weiße Hai, wenn wir ihn als Option nennen, ist ja eine schlechte Option, denn wir alle haben ja auch eine gewisse Angst vor Haien, und die kommt daher, dass Haie ihre Beute zerbeißen, um sie zu sich zu nehmen. Das heißt, ein Hai kann nicht große Stücke verschlucken, auch wenn er den Magenumfang dafür hat, er zerbeißt. Das ist so seine Natur. Ich weiß nicht, ob ihr den Fisch darunter kennt, ein Schwertwal, Orca nennt man den. 9,8 Meter, der hat damals, heute seltener, auch im Mittelmeerraum gelebt. Und auch er ist ein Raubfisch, ein Wal. Und ja, er hat aber auch die Eigenschaft, dass er die Nahrung zerkleinert davor. Das heißt, auch der Orca ist eine schlechte Option für Jona. Ja, der weiße Wal, der blaue Wal ist da drunter mit 33 Metern, der sprengt ein bisschen die Folie. Ist das größte Tier der Welt und er hätte natürlich Jona verschlucken können ohne weitere Probleme. Er hat für viele Jonas Platz. Er verschluckt aber Kleintiere. Er verträgt keine großen Tiere. Ein Blauwal stirbt, wenn er etwas Größeres verschluckt, da er sogenannte Bärte im Gaumen hat. Daran würde er dann sterben. Also auch er wäre ein schlechter Kandidat. Ja, ganz am Ende ist der Pottwal mit 20 Metern und der ist so der beste Kandidat, den ich finden konnte für Jona. Denn er hat die Eigenschaft, dass er tatsächlich Tiere als Ganzes verschluckt. Und er hat einen großen Magen. Er verschluckt des Öfteren Tintenfische mit 15 Metern Längen und auch Haie. Und also er hat so die Eigenschaft als Fisch, dass er seine Beute als Ganzes verschluckt, ähnlich wie Schlangen, und dann auf Dauer sie verdaut. Und das fand ich ganz spannend. Pottwale, Blauwale, die leben noch aktiv im Mittelmeer, immer noch. Natürlich ist das kein Beweis und es kann immer noch ein Fisch sein, den Gott nur für diesen Tag gemacht hat. Es kann ein Fisch sein, der ausgestorben ist, das wissen wir nicht. Aber es ist, denke ich, interessant und macht diese Geschichte doch auch in unseren Augen lebendiger, wenn wir sehen, was die Realität uns auch zeigt. Und es ist auch faszinierend, wenn zu sehen, was für Fische Gott erschaffen hat und dass er die auch kommandieren kann. Wir lesen nämlich im Kapitel 2, ich habe das jetzt nicht als Folie, den ersten Vers. Und zwar, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Das sind keine 24 Stunden, 3 Tage, dennoch eine lange, lange Zeit für einen Menschen im Magen. Wir wissen ja, der Magen, der dehnt sich aus, sobald Nahrung reingeht. So ist er erschaffen worden. Und es musste eine furchtbare Situation sein, in einem Magen zu stecken. Jona war in Ordnung, er war damit einverstanden, dass er ins Wasser geschmissen wird, dass er sein Leben jetzt aufgibt. Aber dass ein Fisch ihn verschluckt und auf Langzeit verdaut, damit war er dann auch nicht einverstanden. Er hatte panische Angst. Im ganzen Kapitel 2 lesen wir, wie Jona es reut, wie Jona jetzt ganz bewusst einsieht, wie falsch er war, dass er wirklich dachte, dass Gott ungerecht ist, wenn er die Menschen errettet zu ihnen spricht in Ninive. Und das reut ihn sehr. Und er hat Angst. Man kann sich das wie eine Decke vorstellen, die um einen liegt. So im Magen. Es stinkt, man hat keine Luft, man hat Angst. Es ist eine furchtbare Situation. Doch Gott hat diese Situation genutzt, um Jona umzudrehen sozusagen, um seinen Ungehorsam in Gehorsam zu verwandeln. Und wie ich sagte, Jona war ein Mensch, der wirklich gottesfürchtig war, der wirklich auch fromm war. Er meinte es ernst mit Gott, aber er hatte sich entschieden, in dieser Situation möchte ich Gott nicht gehorchen. Und so endete sein Ungehorsam im Magen des Fisches. Zum Glück endete sein Leben nicht im Magen des Fisches. Wir wissen, wie es ausging. Die Geschichte, denke ich, dass Jona ausgespuckt wurde. Aber auch für uns. Das ist eine schöne Geschichte, die auch genau ist, denke ich, und wahr ist. Aber was sagt sie denn für uns aus? Jona war ein Prophet. Er war ein wichtiges Werkzeug für Gott. Propheten wurden benutzt, um Könige zu ermahnen, um das Volk wieder auf die richtige Spur zu bringen, sozusagen, um wirklich wieder Gott als Mittelpunkt herzustellen. Dafür wurden Propheten benutzt. Und wir sind auch Werkzeuge Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns entschließen, wir wollen Gott nachfolgen, dann sind wir genauso wie Jona, zwar nicht Propheten, aber wir sind doch Werkzeuge. Gott will durch uns wirken. Wir sind nicht nur gerettet zu sein vor der Hölle. Nein, wir sind auch errettet, um andere Menschen zu Gott zu führen, um Gott zu bezeugen. Und genauso war es Jona, weil ging es auch Jona. Er war ein Werkzeug, was sehr stumpf war, was wieder geschärft werden musste sozusagen, wie ein Messer. Keiner von uns mag ein schlechtes Messer oder einen Bohrer, der sich in die falsche Richtung dreht. Die Werkzeuge, die wir benutzen, die sollen doch gut sein, die sollen möglichst präzise sein, dass wir uns nicht abquälen. Aber Gott, der benutzt uns, die wir schlecht sind, die wir ja ihm so oft bewusst nicht gehorchen. Und er benutzt uns trotz unserer ganzen Widerspenstigkeit. Und er lässt uns ja den freien Willen. Wir sehen ja, Jona hatte die Chance, sich zu entscheiden, ob er den Auftrag wahrnimmt, ob er wirklich gehorsam ist, ob er Gott gehorcht. Und er hat sich dagegen entschieden. Gott hat nicht direkt eingegriffen. Er hat Jona laufen lassen. Er hat ihm Zeit gegeben, dass er sieht, dass er falsch ist. Jona war aber so stur, dass er nicht mehr auf Gott hörte. Er wollte auf keinen Fall Gott gehorchen, denn er hat sich höher gestellt in seiner Moral, als es Gott ist. Und ähnlich sind wir auch sehr oft. Ja, ich habe die Frage an uns alle, die habe ich mir auch die Woche gestellt. In welchen Bereichen des Lebens sind wir bewusst ungehorsam Gott gegenüber? Welche Bereiche in unserem Leben widmen wir Gott nicht, lassen wir Gott nicht rein? Das ist mein Leben. Hier mache ich Schluss mit dem Glauben. Hier möchte ich regieren. Ich bin mir sicher, dass wir alle diese Territorien haben. Und Die Bibel hat sehr viele Befehle, hat sehr viele Aufforderungen zum Beispiel. Wir kennen alle den Vers, wo es steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diesen Vers, denke ich, werden wir alle nicht gerecht. Und wir alle haben Menschen, mit denen wir uns schwer tun, mit Menschen, wo wir ja einfach nicht so gut zurechtkommen, mit denen wir nicht so viel gemeinsam haben einfach. Und da folgen wir Gott ganz bewusst da nicht. Wenn er uns sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie sehr liebst du dich selbst? Also ich liebe mich sehr, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, wir alle lieben uns sehr. Und zum Beispiel, wir haben den Missionsbefehl. Wir sollen den Menschen erzählen, dass Jesus Christus die einzige Möglichkeit ist, die sie haben in dem Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und tun wir das? Folgen wir Gott? Gehorchen wir ihm? Oder sagen wir, ja, das ist nicht so meine Stärke. Es gibt ja die Missionare zum Glück, die unser Gewissen bereinigen und wir beten ja für sie. Aber erzählen wir wirklich aktiv Menschen von Gott, dass sie die Chance haben? Oder schweigen wir ganz bewusst? Weil das ist auch eine Form der Ungehorsamkeit. Und wir sehen ganz schnell, dass diese Entscheidung von Jona eine Entscheidung von vielen war. Er hat sonst ja davor auch schon gehorcht. Er hatte Prophezeiungen dem König schon dargebracht, dem Jerobeam dem Zweiten. Er hatte ihm gesagt, dass er ein gutes Reich haben wird und eine Friedenszeit hat in seinem Regiment. Aber ja, wir entscheiden uns dann doch auch für Ungehorsam leider. Und Gott will, dass wir ihm gehorchen. Gott will. Warum will er das? Damit es uns gut geht. Und wir haben viele Ausreden. Und eine Ausrede steht im Apostelgeschichte 5, Vers 29. Ich lese das auch einmal vor, die wir gerne benutzen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir benutzen ja oft die Ausrede, ja, ich kann das nicht so gut. Aber das ist keine Ausrede, die gültig ist. Hier wird nicht nach einem Können gefragt in diesen Versen, in dem Vers, den ich gerade vorgelesen, sondern du sollst Gott einfach gehorchen, mehr als den Menschen. Auch du bist ein Mensch, das heißt mehr als du dir gehorchst, mehr als du dir das einredest, Gott ungehorsam zu sein. Und ja, diese Aufforderung ist eindeutig und es nimmt uns auch die Ausreden, die wir so gerne haben. Und ich reihe mich da ganz genauso bei euch ein. Ich bin auch jemand, der gerne und bequem ist und Ausreden erfindet, um Gott ungehorsam zu sein, was falsch ist. Aber wir sollen nicht ihm gehorchen aus einem Zwang heraus. Gott möchte, dass wir aus freiem Willen ihm gehorchen. Und ich finde sehr passend den Vers, der im Johannes steht. Im Johannes im Kapitel 14, den Vers 23. Ich lese den auch nochmal vor. Das wird auch angezeigt als Folie. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir sehen, dass es wirklich, die Bibel sagt auch, wir sollen aus Liebe heraus Gott gehorchen, nicht aus Strenge, die von einer Gemeinde gegeben wird oder die von einer Obrigkeit gegeben wird, sondern es soll aus freiem Willen, aus echter Liebe heraus geschehen. Und diese echte Liebe, die bekommen wir nur, wenn wir Gott wirklich erkennen. Und wir erkennen ihn nur, wenn wir wirklich in die Bibel gucken, wenn wir aktiv und bewusst sein Wort wahrnehmen und es nicht als ein altes Buch mit vielen Geschichten, die auch unterhaltsam sind, abstempeln, sondern um die Realität, dass wir das Wort für das wahrnehmen, was es ist. Es ist ein heiliges, ein ewiges Wort. Und das Tolle ist, Gott will uns segnen. Wir haben auch in der Schriftlesung gehört, dass Israel aufgefordert wurde zum Gehorsam. Und immer wieder in den ganzen Mosebüchern, wenn wir lesen, dass Gehorsam da war, hat Gott gerne gesegnet und er hat reich gegeben an den Menschen, obwohl sie es nicht verdient haben. Und sobald sie ungehorsam waren, gab es schlimme Konsequenzen für das ganze Volk. Sie haben Kriege verloren, sie mussten sterben in der Wüste, aber sie wurden auch gesegnet, sobald sie gehorcht haben. Und so ist das mit unserem Herrn. Wir wollen ihm gehorchen, denn es lohnt sich auch, ihm zu gehorchen. Und es ist schön, aus einem freien Willen heraus ihm zu gehorchen und ihm anzugehören. Und ich möchte enden einfach mit den Sprüchen. In den Sprüchen 16, in den 20. Vers, Sprüche 16, Vers 20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Wir dürfen auf unseren Herrn Jesus Christus vertrauen, denn er hat den größten Vertrauensbeweis uns schon gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Wir dürfen wissen, dass Gott das Beste will für uns. Er hat uns erschaffen. Wir haben uns nicht selbst erschaffen, er hat uns erschaffen und aus Liebe heraus. Wie verblendet ist es denn, ihm nicht nachzufolgen, wenn er doch das Beste will für uns und er weiß doch, was das Beste ist, wenn er uns erschaffen hat. Ja. Also fragt euch einfach diese Woche nochmal, in welchen Bereichen in meinem Leben kann ich noch Gott besser gehorchen oder überhaupt gehorchen? Amen.